SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Montag. Und wir starten in diesen Tag mit einer guten Nachricht. Es scheint endlich eine Einigung zu geben. In Berlin hat sich die Ampelkoalition nach übereinstimmenden Agenturberichten beim Thema Kindergrundsicherung geeinigt. Am Abend hatten sich Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus zu einem Krisengespräch getroffen. Corinne Schwager.
Noch ist nicht viel bekannt über das Ergebnis des Treffens im Kanzleramt, nur dass es eine Einigung gegeben hat. Aus den Reihen der Grünen ist von einem Erfolg für Paus die Rede. Es sei gelungen, die Weichen für das Projekt zu stellen. Wie weit Paus es geschafft hat, ihre Geldforderungen an Finanzminister Lindner auch durchzusetzen, ist noch nicht bekannt. Die neue Kindergrundsicherung soll die bisherigen staatlichen Finanzhilfen für Kinder bündeln. Bisher musste man Leistungen wie etwa Kindergeld oder Kinderzuschlag einzeln beantragen. Sozialverbände fordern seit langem, dass das einfacher wird.
Die Mieten in Deutschland steigen und steigen. Grünen-Fraktionschefin Dröge fordert deshalb jetzt mehr Tempo bei Reformen, die im Koalitionsvertrag mit SPD und FDP angekündigt sind. Den Funke-Zeitungen hat Dröge gesagt, es sei dringend notwendig, die Mietpreisbremse zu verlängern und auch Indexmieten müssten klar reguliert werden. Mieten steigen enorm und brächten Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zunehmend an die Belastungsgrenze, meint Dröge. Indexmietverträge ermöglichen es Vermietern, die Mieten jährlich so zu erhöhen, wie die Verbraucherpreise steigen. Japan hat China Schikane vorgeworfen, seitdem es mit dem Einleiten des Kühlwassers aus dem havarierten Atomkraftwerk in Fukushima begonnen hat. Die Volksrepublik hat nicht nur den Import von Meerestieren und Fischen gestoppt, sondern soll auch auf anderen Kanälen zum Boykott japanischer Produkte aufgerufen haben. Aus Tokio berichtet Katrin Erdmann.
Seit Donnerstag leitet Japan Kühlwasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi in den Pazifik. Und seitdem entnimmt das Umweltministerium täglich Proben und stellt jedes Mal fest, die Tritiumkonzentration liegt unter den Grenzwerten und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Dennoch berichten japanische Medien im Internet von Boykottaufrufen Chinas, unter anderem gegen japanische Kosmetika. Leser einer Mediaplattform wurden aufgerufen, Japan für die, Zitat, Freisetzung von nuklearverseuchtem Wasser zu verurteilen. Dazu wurden Telefonnummern veröffentlicht, unter anderem auch die des Oberhauses im Parlament. Bereits vergangene Woche hatte China ein Importverbot gegen Meeresfrüchte und Fische verhängt. Japan, das 40% dieser Produkte in die Volksrepublik und nach Hongkong liefert, hatte China aufgerufen, das Verbot aufzuheben.
In Teilen Kanadas lodern noch immer Waldbrände. Dass das Feuer auf zwei weitere Städte übergreift, konnten die Einsatzkräfte bis jetzt verhindern. In West Kelowna kämpft die Feuerwehr zwar weiter gegen einen Großbrand, aber einige Bewohner durften nun zurück in ihre Häuser. Aus Kelowna berichtet Charlotte Voss.
Leichte Entspannung, aber keine Entwarnung. Rund 2700 Häuser in West Kelowna und Umgebung sind noch immer Evakuierungsgebiet. Die Bewohner von weiteren 15.000 Häusern müssen jederzeit damit rechnen, evakuiert zu werden. Im gegenüberliegenden Kelowna, einem beliebten Ferienort in der Provinz British Columbia, nehmen die Hotels viele der Evakuierten auf. 1.800 von ihnen durften am Wochenende zurück in ihr Zuhause. Auch einige Feuerwehrleute haben ihre Häuser verloren, während sie im Gelände gegen die Flammen gekämpft haben. Das McDowell Creek Wildfire hat inzwischen ein Ausmaß von mehr als 120 Quadratkilometern. Nach einem heißen und windigen Wochenende hoffen die Einsatzkräfte auf Regen im Laufe des heutigen Tages. Hunderte Meilen weiter nördlich in den Nordwestterritorien kämpfen Feuerwehrleute weiter um die Stadt Hay River. Der 4000 Einwohnerort war am Freitag kurzfristig evakuiert worden. Noch ist das Feuer etwa 1,5 Kilometer vom Stadtrand entfernt.
Wir haben noch etwas Sport für Sie. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München am Abend den FC Augsburg mit 3:1 besiegt. Bayerns Trainer Thomas Tuchel zeigte sich trotzdem nicht zufrieden.
Es ist nach wie vor so, dass wir offensichtlich zu Hause nicht so frei, nicht so schnell, nicht so selbstbewusst spielen und beginnen wie in den Testspielen auswärts und auch wie im Spiel in Werder Bremen. Das ist auch heute so. Wir schaffen es im Moment nicht, die Leistungen aus dem Auswärtsspiel oder auch die Leistung aus dem Training damit reinzukriegen. Und zwar heute auch so. Und das geht nur über Siege, dass wir da rauskommen aus diesem Momentum. Und das haben wir geschafft.
Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Ungarn hat Deutschland zum ersten Mal keine Medaillen geholt. Der Mainzer Speerwerfer Julian Weber wurde am Abend Vierter.
Ich wollte auf keinen Fall Vierter werden, jetzt ist es so gekommen. Ich wollte eine Medaille holen heute, ich habe alles reingelegt, um mit der Situation klarzukommen, dass ich mit der Situation nicht klarkomme. Hier hat einfach nicht besser funktioniert, leider.
SWR aktuell.
Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken ziehen heute über uns hinweg und vor allem in Baden-Württemberg ist es teilweise regnerisch, vor allem südlich der Donau. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag zwischen 10 Grad im Hochschwarzwald und 20 Grad am Mittelrhein.
SWR aktuell Service.
Viele Menschen in Deutschland kaufen immer öfter Haushaltsgeräte, die weniger Energie verbrauchen. Und dann nutzen sie aber nicht den Sparmodus. Das Eco-Programm dauere zu lang oder das Ergebnis sei nicht zufriedenstellend, heißt es da oft. Viele glauben auch, dass der Sparmodus insgeheim doch mehr Energie und Wasser verbraucht als andere Programme. Wir haben Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion gefragt, verbrauchen die Eco-Programme denn wirklich weniger Energie?
Ja, es ist tatsächlich so. Die Eco-Programme dürfen sich zu Recht so nennen. Die sind effizienter, denn die brauchen weniger Strom und weniger Wasser. Das hat Ökotest auch nochmal bestätigt. Der Grund dafür, die meiste Energie wird dabei verbraucht, das Wasser aufzuheizen. Je heißer das Wasser ist, desto mehr Energie braucht das. Und genau daran sparen die Eco-Programme, indem sie mit niedrigen Temperaturen reinigen. Dafür muss das Wasser mit dem Reinigungsmittel aber eben länger einwirken auf das schmutzige Geschirr oder die dreckige Wäsche. Deshalb dauert's länger im Eco-Modus. Aber selbst die längere Laufzeit kostet nicht so viel Energie, wie wenn man das Wasser heißer macht.
Wenn's da nicht ganz so heiß wird, machen die denn trotzdem richtig sauber?
Also für das Ergebnis hat das zumindest im Ökotest keinen Unterschied gemacht. Geschirr und Wäsche sind genauso sauber geworden. Das liegt jetzt aber auch oft daran, dass viele Reinigungsmittel eben auch bei niedrigen Temperaturen schon viele Flecken wieder rausbekommen. Es gilt aber auch nicht für alle. Gerade bei fettigen Tellern oder echt dreckigen Klamotten, da kann ein Spül- oder Waschgang mit höheren Temperaturen zwischendurch auch mal helfen. Und das verlängert in vielen Fällen ja auch die Lebensdauer der Maschinen. Und die herzustellen, auch das war ja energieintensiv.
Wäre es am Ende nicht doch ökologischer, einfach mit der Hand zu spülen und zu waschen?
Also egal, welchen Vergleich man bemüht, die Maschinen sind in der Regel effizienter als wir. Sowohl im Strom- als auch im Wasserverbrauch. Und das lohnt sich eben gerade dann, je mehr Menschen in einem Haushalt zusammenkommen. Das Portal Energiewechsel von der Bundesregierung hat zum Beispiel mal nachgerechnet. Für die gleiche Zahl an Geschirr braucht eine moderne Spülmaschine nur die Hälfte an Wasser und rund 40% weniger Energie, was wir mit der Handspüle verbrauchen würden. Es kommt aber natürlich auch sehr drauf an, wie wir mit der Hand spülen. Waschen wir alles unter fließendem, heißem Wasser ab, ist das nicht so effizient, wie wenn wir alles in einem großen Spülbecken säubern. Also je voller wir die Maschine beladen, desto energieeffizienter wird es auch. Aber nicht übervoll, weil dann könnte es wiederum nicht ganz so sauber werden.
Informationen waren das von Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der lang andauernde und nun hoffentlich beigelegte Streit über die Kindergrundsicherung zeigt, es läuft nicht rund in der Ampel. Vor allem die Grünen fühlen sich unwohl in der Koalition. Den Frust bekommen auch die eigenen Leute ab. Heute und morgen berät die Spitze der Bundestagsfraktion bei einer Klausur in Berlin, wie es denn weitergehen soll. Und dabei will sie auch andere Themen setzen. Björn Dahlke berichtet.
Stadt und Land zusammendenken. Das haben sich die Grünen im Bundestag für ihre Vorstandsklausur vorgenommen. Zu Gast beim Grünen Fraktionsvorstand in einem Berliner Seminarhotel ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der ländliche Raum ist für die Grünen traditionell ein schwieriges Pflaster. Die Klausur soll ein Ausrufezeichen setzen. Außerdem spricht sich die Fraktion dafür aus, wirtschaftliche Impulse für Wachstum und Investitionen zu setzen. Sie unterstützt die Forderung nach einem Industriestrompreis. Die Grünen geben sich Mühe, nicht als Bremse der Wirtschaft zu erscheinen. Nachdem Familienministerin Paus ein Gesetz zur Ankurbelung der Wirtschaft im Kabinett kurzfristig blockiert hatte, um mehr für ihre Kindergrundsicherung herauszuholen. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann hält das nicht für dramatisch. Bei größeren Gesetzesvorhaben könne es noch offene Fragen geben. Wie sie im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagt, ist es wünschenswert, dass sich die Ampel die ein oder andere Auseinandersetzung erspart. Fraktion, Partei und grüne Regierungsmannschaft arbeiten nach ihren Worten aber gut zusammen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die letzte Augustwoche bricht an. Damit ist es auch mit der politischen Sommerpause vorbei. Die Parteien und auch die Regierung laufen sich schon mal warm für den Herbst. Evi Seibert dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
Das wird die Woche der Klausuren. Ende der Woche tagen Grüne und FDP, Mitte der Woche die Bundesregierung in Meseberg. Und heute macht die SPD den Auftakt mit ihrem Fraktionstreffen in Wiesbaden. Mit dabei SPD-Kanzler, in dem Fall wohl eher Bundestagsabgeordneter Olaf Scholz. Denn der hat ja auch ein Bundestagsmandat in Potsdam. Als Kanzler ist er es seit Amtsantritt gewohnt, dass die SPD-Fraktion ihn hundertprozentig unterstützt. Keine Querelen in der eigenen Partei. Das ist für ihn sehr praktisch gewesen bisher, denn Querelen bescheren ihm seine Koalitionspartner Grüne und FDP in der Ampel ja schon mehr als genug. Nun könnte es mit der Ruhe in der SPD aber auch so langsam zu Ende gehen, denn immer mehr fragen, wofür steht eigentlich die SPD? Ist die jetzt nur noch Kanzlerwahlverein? In puncto Industriestrom hat sich die Parteispitze schon gegen den eigenen Kanzler positioniert und auch seinen moderierenden Regierungsstil finden mittlerweile nicht mehr alle Genossen so prima. Auf der anderen Seite zeigen neueste Umfragen, Grüne und FDP gelten als Streithansel, die SPD nicht. Und Streithansel kommen bei den Wählern nicht gut an. Ruhig bleiben oder vorwärts gehen? Das wird die SPD-Fraktion heute beschäftigen. Und Olaf Scholz muss seine Leute davon überzeugen, dass er die Lage im Griff hat.
Die Meinung von Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will heute Nachmittag das Ergebnis der Urabstimmung unter ihren Mitgliedern verkünden. Die EVG-Mitglieder mussten entscheiden, ob sie das Schlichtungsergebnis aus den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für akzeptabel halten oder ob sie streiken wollen. SWR-Wirtschaftsredakteur Uwe Bettendorf berichtet.
Stimmen 75% der Mitglieder für einen unbefristeten Arbeitskampf, gilt das Schlichtungsergebnis als abgelehnt. Bahnkunden müssten sich dann auf heftige Streiks einstellen, die im September anrollen könnten. Sprechen sich dagegen weniger als 3/4 der EVG-Mitglieder für einen Arbeitskampf aus, dann steht der Tarifabschluss, Streiks wären damit endgültig vom Tisch. Nach monatelangen Verhandlungen hatten die beiden Schlichter, Thomas de Maizière und Heide Pfarr, Ende Juli einen Kompromiss vorgelegt, der den rund 180.000 Beschäftigten, die von der EVG vertreten werden, deutliche Verbesserungen bringt. Demnach sollen die Löhne um mindestens 410 Euro im Monat steigen. Zudem soll es im Oktober eine steuerfreie Einmalzahlung von 2.850 Euro geben. Nach Berechnungen der Bahn liegt die durchschnittliche Lohnerhöhung bei 11%, der höchste Abschluss in der Geschichte des Unternehmens.
In Heilbronn werden am Vormittag Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann und Bundesverkehrsminister Wissing erwartet. Dort soll ein Innovationspark für künstliche Intelligenz entstehen. Heute soll ein weiterer Kooperationspartner bekannt gegeben werden. Jens Niesing mit den Einzelheiten.
Eingeladen zu dem Treffen hat die Dieter-Schwarz-Stiftung, die eine der großen Geldgeber des geplanten Innovationsparks ist. Die Stiftung will einen Partner ins Boot holen, der führend bei der KI-Entwicklung ist. Einzelheiten dazu hat sie vorab nicht mitgeteilt. Vom nächsten Jahr an soll Baden-Württembergs größter Innovationspark für künstliche Intelligenz gebaut werden. Sein offizieller Name lautet ePI, für Innovation Park for Artificial Intelligence. Entwickler, Produzenten, Anwender aus dem In- und Ausland sollen sich dort auf 23 Hektar Fläche ansiedeln und Technik und Produkte voranbringen. Das Land plant eine Anschubfinanzierung von 50 Millionen Euro. Nochmal die gleiche Summe kommt von einem Konsortium mit der Dieter-Schwarz-Stiftung an der Spitze.
In Bonn startet heute die Konferenz des Weltbiodiversitätsrates der Vereinten Nationen. Dabei wollen Wissenschaftler aus aller Welt in der kommenden Woche Handlungsempfehlungen für Politik, Unternehmen und Zivilgesellschaft entwickeln, wie die Ausbreitung invasiver, also nicht heimischer Arten eingedämmt werden kann. Janina Schreiber berichtet aus der Umweltredaktion.
Dafür fassen die Forschenden die Erkenntnisse aus vielen weltweit publizierten Arbeiten zu invasiven Arten zusammen. Auf Basis dieser Daten sollen dann die Empfehlungen fußen, vergleichbar mit dem Bericht des Weltklimarates. Invasive Arten, wie beispielsweise in Deutschland der Waschbär oder die asiatische Hornisse, sind laut Weltbiodiversitätsrat einer von insgesamt 5 großen Treibern der Biodiversitätskrise. Im Dezember vergangenen Jahres hatten sich die Vereinten Nationen auf dem Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal unter anderem darauf geeinigt, dass sie bis 2030 die Ausbreitung und den Einfluss invasiver Arten auf unsere Ökosysteme um die Hälfte reduzieren wollen. Schon seit mehreren Jahren warnt der Weltbiodiversitätsrat davor, dass weltweit bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten verschwinden könnten. Der fertige Bericht von dem Treffen in Bonn soll in einer Woche vorgestellt werden.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.